Auch von mir her erst herzlich grüß Gott, guten Abend. Mit herzlichen Grüße vom ursprünglich Vorgesehenen bin ich wieder da. Ich war gestern beim Heiko Grimmer und er ist guter Zuversicht, dass er nächsten Dienstag höchst selbst in eigener Person dann Abschluss machen kann und da sein kann. Und so müsste ich heute nochmal mit mir vorlieb nehmen. Ich möchte mich zuerst noch bedanken für ein Stück Treue, das mit Weilheim, mit der Abendbibelschule zusammenhängt. Treue zu unserer Netanja-Arbeit. Kurze Szene. Es war heute genau vor einem Monat, am 19. Januar. Es war an dem Tag, wo es immer, wenn man telefonieren können hat, probiert haben, unsere Flüge vorzuverlegen, weil das zwei Tage vorher da mit dem Heiko passiert war. Und an dem Tag habe ich angefangen, um 8:30 morgens, gedacht, in der Halle, kann man halt sagen, einfach in so einem großen Raum im Krankenhaus in Kundela, unser Missionskrankenhaus, die erste 20, 30 Patienten haben schon vor der Ambulanz gewartet. Die Ärzte waren da, Schwestern, trifft sich immer großer Kreis, Viertelstunde am Morgen, bevor es losgeht, um miteinander auf ein Gotteswort zu hören. Da kommen Leute, die einfach keine andere Hilfe erfahren in ihrer Leibesnot, als auch diese Hilfe durch dieses Krankenhaus. Und das kostet auch Geld. Auch das Krankenhaus kostet Geld. Es ist möglich, auch durch eure treue Unterstützung, dass dort jeden Tag 50, 60 Leute in der Ambulanz kommen können, behandelt werden, dass zwischen 30 und 50 Patienten stationär dort sind. Vielen Dank dafür. Es ging an diesem Tag weiter in eine ganz andere Richtung. Um dieses Krankenhaus herum gibt es einen Kranz von Gemeinden, die in den letzten 25 Jahren dort entstanden sind. Wir haben an dem Tag 10 dieser Gemeinden besucht. Es war ein ganz normaler Werktag. Es waren überall Leute da. In einer Gemeinde waren ausschließlich Frauen da. Die Männer sind auf dem Feld gewesen. Es ist gerade Zuckerrohrernte. Alle, die irgendeine Handregel kennen, sind dort im Einsatz. Aber die Frauen waren da. Und die Frauen sind immer da, wenn es darum geht. Die Frauen stehen fast immer am Anfang dieser Gemeinden. Es gab welche, die haben schon relativ schöner Kirchkit, ja, also von den Dimensionen. Da darf man in den Raum 4 von den 5 von den Kirchler reinbringen, aber immerhin 4 Wände und ein festes Dach draus. Mir war da auch in ein paar Kirchen an dem Tag, ich weiß nicht mehr, wie die Orte geheißen sind, da hat man sehr, sehr demütig reingegangen müssen. Sonst hätte man nämlich da Kopf nachgehauen an das weit runterzogene Blätterdach. Einfache Bambuswände, Palmblätter drauf, Kirchle fertig. Hauptsache es hat eine Batterie drin und einen Lautsprecher, der auch über dieses Kirchle aus anderen teilhaben lässt, was hier geschieht. Vielen Dank, dass ihr durch eure Unterstützung mithelft, dass diese Kirchen entstanden sind. Die Gemeinden dort sind wirklich sehr, sehr arm. Sie könnten sich jedes Mal so einfacher Kirche bauen. Ein Tagelöhner, der vielleicht jetzt in der Saison 130, 150 Rupien am Tag verdient, wenn die am Sonntag 10 Rupien Opfer können, dann ist viel für sie. Und 10 Rupien, sind 15 Cent. Kann man in Indien nicht viel davon machen. Diese Gemeinden sind sehr bemüht, auch für sich selber zu sorgen, dass der Evangelist, der Pastor dort seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Der sollte ja auch was in seinem Kochtopf haben und für seine Familie. Inzwischen sind die Gemeinden schon so weit, dass sie fast ein Drittel ihrer gesamten Aufgabe auch selber finanzieren können. Es gibt auch ein paar Gemeinden in der Nähe von der Stadt, die haben mehr Mittel. Aber diese kleinen Gemeinden dort draußen, die sind angewiesen auf Unterstützung. Danke, dass ihr sie unterstützt. Ihr schafft dem Evangelium Raum damit. Dem Evangelium in Wort und Tat, dass Menschen merken, dort, wo Christen sind, da verändert sich etwas. Dass sie es spüren. Und wenn sie es spüren, indem sie ein Tablett gegen ihre Infektionen kriegen oder ihr Kopfweh, oder wenn sie spüren, da ist jemand, da wird gebetet, da wird gesungen, da ist eine andere Atmosphäre als sonst. Das tut gut. Und das braucht auch im Äußeren Unterstützung. Deshalb vielen Dank euch dafür. Wir sind schon mit dem Thema. Auch im Reich Gottes. Gott sei Dank ohne Finanzen. Wir waren heute Morgen schon Mittag im Thema, wenn Sie das Losungsbüchel aufgeschlagen haben. Jeremia 6, sie gieren alle klein und groß nach unrechtem Gewinn. Und aus dem Text, der uns heute Abend noch beschäftigen wird, 2. Korinther 8, das Lehrtextwort, wir sehen darauf, dass es redlich zugehe, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Also ich habe das nicht rausgesucht für heute, aber offensichtlich ist das Thema, Tagesthema, wie ist das mit uns Christen und den Finanzen? Wir haben letzten Dienstag gehört, wie das in der Verkündigung und im Leben von Jesus gewesen ist, wie er es gehandhabt hat, wie er darüber geredet hat, wie er gewarnt hat, wie er aber auch nicht so getan hat, als bräuchten wir es gar nicht mehr, das Geld und auch nicht das Reden drüber. Nein, das war und ist bei Jesus großes Thema. Und genauso ist es in der ersten Christenheit. In der ersten Christenheit, wie sind die umgegangen mit dem Thema Geld und Gut, Besitz und Habe? Zwei Texte sollen uns da heute Abend beschäftigen. Das eine ist Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis Kapitel 5, Vers 6. Wo es um das gemeinsame Leben und das gemeinsame Haben in der Urchristenheit geht. Speziell dort in der Gemeinde in Jerusalem, ganz in den allerersten Anfängen. Und dann 2. Korinther 8 und 9, da wo das Lehrtextwort heute her ist. Dieser zwei Kapitel, die Paulus diesem Thema widmet, ein Opferaufruf, eine Initiative, Geld zu sammeln für die Gemeinde in Jerusalem, die in Not geraten ist. Diese zwei Texte, vielleicht ist der eine oder andere dran gekommen, hat sich schon mal angeschaut, hat einen Vorteil, dass er sich schon ein bisschen mit beschäftigt hat und vielleicht die eine oder andere Frage auch schon aufgetaucht ist. Herr Frasch hat mir gesagt, wir machen es heute so, dass wir am Schluss auch Fragerunde einschieben. Das heißt, erster Teil ein bisschen kürzer, Pause ein bisschen bilder und dann am Schluss doch noch das eine oder andere gemeinsam zu besprechen oder nachzutragen, beizufügen. In unserer Kirchtrobe in Leichinger gab es diese uralte Opferbüchse. Schöner, großer Holzkasten und mit schönen gotischen Buchstaben zwei Opferbüchse, die zwei Schlitz gehabt hat. Und zwei Aufschriften. Kirch war es eine und Heilige war es andere. Fürs Kirchengebäude das eine Opfer, für die Belange der Gemeinde und für den Heiligen war es andere. Was ist da wohl damit gemeint? Also fürs Heilige hat man da. Der Heilige. Gab es früher in alle Gemeinden einen Heiligen? Nicht bloß in der katholischen Gemeinde, nein, in der evangelischen. Das war die Abkürzung für der heilige Pfleger. Heute sagt man Kirchenpfleger. Das ist auch schon ein bisschen seltsames Wort, das tut sich noch Krankenpfleger. Aber eine Kirche braucht Pflege, auch im Äußeren. Ein schönes Wort. Aber noch schöner, dass man den früher den heiligen Pfleger genannt hat. Und das war nicht seine Aufgabe in erster Linie, gucken, dass Dach in der Kirche verstopft ist und was sonst alles anfällt, sondern der Heilige und der heilige Pfleger war für die Armen verantwortlich, für die Armen in der Gemeinde, die von der Gemeinde unterstützt worden sind. Und deshalb hat man ihn den Pfleger der Heiligen genannt. Und so abkürzt, er ist dann der Heilige. Schade, wenn solche Wörter auch in Abgang geraten sind. Da geht auch ein Inhalt verloren damit. Nicht nur ein Problem ist das mit der Armut. Nicht nur eine Sorge, sondern auch ein Segen. Auch ein Segen. Luther konnte das so sagen. Kleine Schrift, der wahre Schatz der Kirche. Das sind nicht die Reliquien, hat er behauptet, sondern die Armen in der Gemeinde. Das ist der wahre Schatz der Kirche. Menschen, an denen wir etwas zeigen können von der Liebe Gottes, die wir erfahren haben. Die damals in Jerusalem, die ersten Christen, die haben noch die Jesusworte im Ohr gehabt. Die Worte vom Teilen, von brüderlicher Liebe, von Gemeinschaft untereinander. So lesen wir das. Apostelgeschichte 4, 32 bis 34. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus. Und große Gnade war bei allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Äcker oder Häuser besaß, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen und man gab jedem, was er nötig hatte. Erster wichtiger Gedanke und Anknüpfung auch ans letzte Mal. Ich bin wieder bei meiner These und behaupte, hier wird etwas deutlich davon, dass das Geld nicht ein weltliches, sondern ein geistliches Thema ist. Vers 32, alles war ihnen gemeinsam. Es ist von den Gütern die Rede, vom Sach, von den Dingen, nicht von Gedanken. Ein Herz und eine Seele, das ist ja was Innerliches. Nein, das hat sich geäußert. Da geht es um dieses Teilen, miteinander leben, auch in den äußeren Dingen. Vers 33, Die Apostel verkündigen von der Auferstehung. Und Vers 34 geht es wieder ums Teilen. Und das gehört zusammen. Ist euch das schon aufgefallen? Eigentlich gehört der Vers 33 vorangestellt. Die Apostel verkündigen von der Auferstehung. Das ist doch das geistliche Thema. Ist es auch. Aber der Lukas macht das mit Bedacht so. Er redet vom Teilen und von der Auferstehung und vom Teilen und bettet dieses große geistliche Thema ein in das Weltliche. Nein, er macht das zu einem Thema. Das gehört zusammen. Die Verkündigung der Auferstehung und wie die Christen miteinander leben, das gehört zusammen. Das darf man nicht auseinanderreißen. Ein wunderbares Beispiel, dass dieses Thema vom Besitz, von den Dingen ein geistliches Thema ist, in einem Atemzug mit der Verkündigung der Auferstehung genannt. Ein Herz und eine Seele sind sie. Das beschreibt eine tiefe innere Verbundenheit durch den Glauben an Jesus. Da ist etwas mit ihnen geschehen, als Gemeinschaft entstanden. Nicht Interessengemeinschaft, nicht Gemeinschaft im gleichen Verein, sondern Glaubensgemeinschaft im einen lebendigen Herrn Jesus begründet. Und das hat immer auch eine äußere Seite. Das geht gar nicht anders. Es war ihnen alles gemeinsam. Sie teilten miteinander. Und es ist das beschrieben, was man den urchristlichen Kommunismus genannt hat, zu Recht genannt hat. Das ist kommunistisch, das ist Gemeinschaft. Es wird heiß diskutiert. Ist das nur so eine Idealvorstellung gewesen? Hat das überhaupt über längeren Zeitraum funktioniert? Geht das auch in größeren Einheiten? Und die ganz Gescheite sagen, man kann Äckerle auch bloß einmal verkaufen. Und was ist dann? Ist das nicht zum Scheitern verurteilt? Sind das nicht die christlichen Gutmenschen, blauäugig, aber von Ackerbau und Viehzucht? Keine Ahnung. Das muss ja schief gehen. Die müssen ja in Not geraten. Für die muss man nachher sorgen. Die liegen andere auf der Tasche. Darf man auch diese Fragen stellen? Nichts dagegen. Nur, sie riechen so sehr nach Ausreden. Diese Fragen, die riechen so sehr, könnten wir das nicht beiseite lassen, dieses Thema? Dann müssten wir ja nichts ändern. Dann würde sich für uns ja nichts ändern. So, in unseren Kreisen ist es nicht ein besonderer Ehrentitel, mit einem Kommunisten verwechselt zu werden. Also da, naja, da haben wir halt auch unsere Geschichte. Nun ist das aber derselbe Wortstamm. Das heißt einfach, da steckt das Wort communis, gemeinsam drin. Ein lateinisches Wort. In Kommunismus und in Kommune. Die Kommune, Weilheim, hat auch dieses Wort. Und Kommunikation, Verbindung hat auch dieses Wort. Und Kommunion, Anteil, Gemeinschaft im Abendmahl, hat auch dieselbe Bedeutungshintergrund. Ich möchte es einfach mal stehen lassen, als Herausforderung stehen lassen, als biblische Tradition, die uns nicht einfach in Ruhe lässt. Und das ernst nehmen, dass es da heißt, es war große Gnade bei ihnen. Das war eine Gnade, dass sie so leben konnten. Das war nicht ein Prinzip. Das war nicht ein Dogma. Es war eine Gnade. Was für eine Gnade, wenn Menschen ihren Glauben, ihr Gottvertrauen so leben können, dass es bis in die äußeren Dinge hineingeht. Wunderbar. Eine Herausforderung zum Vertrauen. Und ich möchte das festhalten, wo die Auferstehung, wo der lebendige Christus verkündigt wird, da wird sich das auswirken bis in die äußeren Dinge hinein. Ich sehe es an unseren armen Gemeinden dort in Indien. Ich sehe es, wie sie miteinander anders umgehen. Ich sehe es, wie sie immer wieder auch ihre Schwierigkeiten haben, klar. Aber da ist es mit Händen zu greifen, dass das Evangelium Menschen verändert, innen und außen. Wo geben wir noch dieses Zeugnis der verändernden Kraft des Evangeliums? Wo ist noch Auferstehung unter uns sichtbar, spürbar? Wo ist der lebendige Jesus? So gegenwärtig, dass Menschen etwas davon merken. Damals haben sie es gemerkt. Ich weiß auf die Fragen von vorher überhaupt keine schlüssigen Antworten für alles, ob das alles so das einzige Richtige und deshalb auch kein Aufruf, verkauft eure Sache und spendet es womöglich nach Indien oder was. Nein, aber lasst uns doch alle miteinander, lasst uns doch immer wieder auch von solchen Geschichten herausgefordert werden. Dass wir nicht einfach sagen, das geht nicht. Geht nicht, gibt's nicht. Doch, es ist gegangen. Ich denke zurzeit viel über den Begriff der Bibeltreue nach. Wie treu sind wir der Bibel? Nicht, dass wir ihren Wortlaut zu ergründen, versuchen und festzuhalten. Das ist auch wichtig. Auch nicht, dass wir ihre Inspiration bezeugen. Das ist auch wichtig. Aber wie treu sind wir der Bibel, dass wir ihre verändernde Kraft bezeugen in unserem Leben? Dass unser Leben inspiriert ist von diesem Wort. Ich meine, das ist die Zukunft. Auch dieses Begriffes der Bibeltreue. Wie glaubwürdig, wie treu sind wir dem, was wir hören, was wir so oft gehört haben. Wie viel Raum bekommt das in unserem Leben? Egal, wie man das ansieht, dort in der Urgemeinde, auf jeden Fall war der Besitz nicht mehr die Nummer eins, nicht mehr das Thema Nummer eins unter ihnen. Und das Losungswort, klein und groß, gieren nach Besitz, nach Habe, wurde dort außer Kraft gesetzt. Da ist Befreiung geschehen. Da ist entdämonisiert worden. Da ist die Macht des Besitzes gebrochen worden. Da ist Reich Gottes gewesen, lebendig gewesen. Da ist der lebendige Jesus am Wirken. Diese herausfordernde Geschichte. Lassen wir jetzt am Anfang stehen, dass es sowas mal gegeben hat unter den ersten Christen. Und dann taucht einer von ihnen mit Namen auf. Das sind immer noch Apostelgeschichte 4, Vers 36 und 37. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Josef hat er geheißen. Josef, der Name hat eine Bedeutung. Er fügt hinzu, er vermehrt. Einer, der noch und noch hat und noch mehr hat. Es heißt nicht, Gott fügt hinzu. Das ist eine sehr fromme Deutung. Aber das steht nicht da in dem, dann müsste es ja Josef heißen. Gott hat gegeben. Oder wie in unserem Namen von unserem Verein, Netanja. Das heißt, Gott hat gegeben. Wo der Name, Namensbestandteil Gottes vorkommt. Josef heißt zunächst einmal der, der vermehrt, der hinzufügt. Und er bekommt einen neuen Namen. Der, der trösten kann. Der trösten kann, nicht indem er billige Trostpflästerchen verteilt, sondern indem er hergeht und sich löst von einem Teil seines Besitzes oder von seinem ganzen Besitz. Wissen wir nicht. Auf jeden Fall verkauft er einen Acker, um damit anderen Lebensmöglichkeit zu geben. Dieser Barnabas, das ist der Sohn des Trostes. Es ist der, der den neu bekehrten Paulus an der Hand nimmt, ihn einführt in der Gemeinde in Jerusalem, wo sie alle Angst haben vor ihm. Dort, wo er bürgt für ihn. Er ist sein erster Gefährte. Er nimmt ihn eigentlich mit auf diese erste Reise, die wir heute die erste Missionsreise des Paulus nennen, ist eigentlich die Reise des Barnabas und des Paulus gewesen. Dieser Barnabas ist für mich ein wenig die Gegengestalt zu dem, was wir letztes Mal gehört haben, dieser reiche junge Mann, der nicht nachfolgen konnte, weil er reich war, weil er so viel hatte, weil ihn so viel gehalten hat, weil ihn so viel zurückgehalten hat. Der verkauft sei Äggerle, und gewinnt Freiheit. Er ist frei für den Dienst. Er muss nicht mehr sich um diesen Acker Gedanken machen. Ist da nicht etwas von dem deutlich, was Paulus in einer ganz, ganz zugespitzten Weise in 1. Korinther 7 beschreibt. 1. Korinther 7, 29 bis 31. Fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Haben, als hätten sie nicht, nennt Paulus das. Es ist ein sehr spitzfindiger Gedanke zunächst einmal. Und etwas ungeheuer Befreiendes. Haben, als hätten wir nicht. Ja, ja, wir sollen haben. Wir dürfen Familien haben. Wir dürfen uns freuen an Häusern und an Dingen. Gar keine Frage. Und das, als hätten wir sie nicht, das kann man auch anders übersetzen oder erklären. Haben so, dass wir es auch loslassen können. Haben, dass wir es auch hergeben können. Das ist ein anderes Haben. Das ist ein Haben, wo wir die Dinge in der Hand haben und nicht, wo der Besitz uns besitzt und besessen macht. ist übrigens auch dieselbe Wortwurzel, die etwas aufscheinen lässt von dieser ungeheuren Kraft, die die materiellen Dinge haben. Haben, als hätten wir nicht. Das Loslassen können mit eingeschlossen. Die Dinge haben ein Verfallsdatum. Alle Dinge auf der Welt haben doch ein Verfallsdatum. Hey, wenn ich einkaufen gehe, ich gucke immer genau, was da drauf ist und lasse mir kein so altes Ding da andrehen. Aber es ist ein herausfordernder Gedanke, dass wir mit den Dingen dieser Welt, selbst mit den Beziehungen in unserem Leben, mit einem Verfallsdatum zu tun haben. Mit dem Verhältnis Männer-Frauen hat Paulus angefangen zu argumentieren. Und jede Trauung, die ich gehalten habe, kam das vor. Die Frage, wollt ihr? Und dann bis der Tod euch scheidet. Und es war nicht nur einmal, dass da Hochzeitspaar gesagt hat, oh, aber Herr Pfarrer, muss man das sagen? Bei der Hochzeit. Ja, das muss man sagen. Das gehört zur Wirklichkeit unserer Welt. Und Erik Zink hat mal was so Wichtiges gesagt, dass er gesagt hat, wisst ihr, am Ende, da wird es von allen Dingen und von allen Beziehungen nur darauf ankommen, ob wir sie auch loslassen können. Am Ende wird das Entscheidende sein, ob wir es irgendwie gelernt haben in diesem Leben. Uns zu lösen von den Dingen, ob wir es gelernt haben, denn einmal werden wir nicht mal gefragt, ob wir das wollen oder nicht. Sondern da ist das dran. Und dieser Spruch vom letzten Hemd, das keine Taschen hat, der ist halt wahr. Haben, als hätten wir nicht. Haben mit Verfallsdatum. Haben, sodass wir uns auch lösen können davon. Brüder und Schwestern, was ist das für etwas Befreiendes? Dass wir wirklich haben können, dass wir die Dinge benutzen können. Uns auch freuen können dran. Und dann ist es auch gut. Dann haben sie ihren Dienst getan. Wir können sie auch wieder hergeben. Am Ende wird von allen Dingen nur noch wichtig sein, ob wir sie auch loslassen können. Der Barnabas hat das nicht nur am Ende, sondern ziemlich am Anfang seiner Karriere gemacht. Sich zu lösen von einem Acker. Es ist eine kostbare Lebensregel, die uns Paulus da gibt. Haben, als hätten wir nicht. An der wir immer wieder mal Maß nehmen können, wie das bei uns ist. Und dann wisst ihr, wie diese wunderschöne Szene grausam aufhört. Apostelgeschichte 5. Es geht weiter mit dem Ackerverkaufen. Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach: Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas von dem Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott betrogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Und der zweite Teil, den schenken wir uns, der ist noch trauriger. Da geben zwei etwas her. Völlig in Ordnung, dass sie nicht den gesamten Ertrag opfern. Gar kein Problem. Ihr könnt wirklich, ihr habt die Freiheit, sagt der Petrus ihnen, damit umzugehen, wie ihr es für recht haltet. Es gibt keine Vorschrift. Es gibt nicht mal eine Vorschrift, dass ihr den Acker verkaufen müsst. Muss nicht jeder Barnabas sein, anscheinend. Zumindest argumentiert der Petrus hier so. Aber wenn ihr es macht, dann ganz. Und nicht, um irgendjemand, Gott oder den Menschen, irgendwas vorzuspielen, dass ihr in diese Vertrauensgemeinschaft mit eintretet, dass ihr euch wirklich trennt von den Dingen und auf Gott verlasst. Aber einen Teil habt ihr halt doch als eiserne Reserve. Denkt nicht schlecht über Ananias und Sapphira. Denkt nicht schlecht über sie. Aber eine eiserne Reserve. Gottvertrauen ist ja recht und gut. Wir machen auch noch was. Oh, wie sind sie uns nahe in ihrem Denken und in ihrem Handeln. Uns wäre immer noch nicht schlimm gewesen. Das ist menschlich so. Wenn sie es gesagt hätten, da haben wir das Äckerle verkauft und das kriegt der Heilige und das behaltet mir. Das nehmen wir auf Sparkasse für, wenn es mal schwierig wird. In Ordnung, gar nichts dagegen zu sagen. Aber sie geben dem Teufel Raum. In dem Moment, als Unklarheit und Heimlichkeit einzieht. Wo in diesen Dingen Heimlichkeit einzieht, da reibt sich einer die Hände und sagt, jetzt hab ich ein Schlüsselloch gefunden. Und da werd ich weitermachen. Das ist doch das Teuflische, das Zwiespältige. Jetzt zieht Heimlichkeit ein. Und dann kann der Teufel selbst aus einem großherzigen und großzügigen Opfer noch eine Falle aufstellen. Auch im Geben ist Missbrauch möglich. Ich komme wieder auf Paulus. Dieses wunderbares Kapitel von der Liebe, 1. Korinther 13. Wenn ich alle meine Gabe den Armen gäbe und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Das ist nicht literarische Spitzenleistung, das ist es auch. Aber das ist Wirklichkeit, dass wir auch in unserem Geben zwiespältig sein können, egoistisch sein können, nicht aus dem Glauben heraus, nicht aus der Liebe heraus handeln. Und das geht. Aber es bringt nichts, es hilft nichts. Da blitzt sie wieder auf, diese schreckliche, starke Gefahr, die Macht des Geldes und des Besitzes. Bis hinein in diesen wunderbaren Zusammenhang, wo Menschen geben, teilen, Gemeinschaft miteinander leben. Und gleichzeitig ist das wieder das Einfallstor des Satans. So ernst ist das. Und deshalb ist und bleibt es eine Herausforderung, dass wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, dass wir uns klar werden darüber, wie gehen wir mit Besitz, mit Geld um. Wer hat das Sagen? Worauf vertrauen wir? Wer besitzt? Wer ist besessen? Ich finde das ungeheuer mutig, dass der Lukas eben diese Verse, diese Geschichte von Ananias und Sapphira auch in der Apostelgeschichte erzählt hat. Eben nicht nur die Schokoladenseiten. Wunderbar, vorbildhaft, klasse, wie sie das gemacht haben. Sondern auch zeigt, das sind wirkliche Menschen, so wie wir heute Abend beieinander sitzen. Die waren kein bisschen anders. Die hatten auch da ihre Probleme damit. Und die einen, denen wurde die Gnade geschenkt. Nochmals, die Gnade, so damit umzugehen, dass es ein Zeichen wurde, dass es der Vater im Himmel drüber gelobt werden konnte. Und für andere ist es zur Falle, zum Fallstrick geworden. Traurig. Aber selbst, wir dürfen uns die Urchristen nicht vorstellen in diesen Idealzusammenhängen, die waren ein Herz und eine Seele und dann war alles ganz wunderbar. Nein, die waren so wie wir auch. Und die mussten kämpfen und die mussten sich entscheiden. Ananias und Sapphira haben sich auch entschieden. Wie gehen wir um mit diesen äußeren Dingen? Erster Schnitt, dass Sie verschnaufen können und wir singen nachher wieder in 10 Minuten und dann geht es weiter. So, zweiter Teil, zweiter Text, 2. Korinther 8 und 9, der Zusammenhang vom Lehrtextwort heute. Ich habe das ausgesucht, weil es eine Einheit ist, die vor allem uns ganz praktische Dinge an die Hand gibt. 10 einfache Regeln zum Umgang mit dem Geld kann man da drin finden. In diesen 2 Kapiteln, man hätte auch was ganz anderes nehmen können. Etwa, wenn Sie Konkordanz nehmen und mal unter dem Wort Haushalterschaft nachschauen. Das wäre eine andere Linie gewesen. Ökonomie heißt das auf Griechisch. Oikonomia, Haushalterschaft. Ökonomie, Wirtschaft ist heute ein großes Thema. Das wäre der andere Strang gewesen. Aber lasst uns mal da dem Paulus ein bisschen über die Schulter schauen, wie er ganz praktisch eine Sammlung organisiert für Christen, die in Not geraten sind. Und wie er da vom Geld redet. Der Hintergrund, wir lesen in Apostelgeschichte 11, 27 bis 30, von einer Hilfsaktion aus Antiochia für Judäa unter Kaiser Claudius, Hungersnot. Das war irgendwann zwischen den Jahren 41 und 54. Das, was hier geschieht, ist später. Das ist etwas anderes. Der Hintergrund ist dasselbe. Die Gemeinden, vor allem die Gemeinde in Jerusalem, ist in Not geraten. Materielle Not. Es kann nicht eine aktuelle Notsituation gewesen sein, denn dieses Unternehmen hat über ein Jahr Vorbereitungszeit gehabt. Also nicht Katastrophenhilfe, sondern längerfristige Hilfsmaßnahme für Christen in schwieriger Situation. Eine geplante Maßnahme. Die Grundlage, dass der Paulus überhaupt auf diesen Gedanken kommt, ich organisiere eine Geldsammlung für diese Christen in Jerusalem, die finden wir in Kapitel 8, Vers 9. Einen Vers, den wir oft im Zusammenhang von Weihnachten, der uns begegnet. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Brot für Jerusalem ist das Thema. Und er begründet es christologisch mit einer zentralen Aussage über Jesus. typisch Paulus. Der Kerl, der kann gar nicht anders denken. Und ich möchte so gern in sein Denken da hineinkommen, auf diese Spur, weil das ist es. Das in allen Dingen fragt er, ja, und was würde jetzt uns Jesus dazu sagen? Was hat das mit Jesus zu tun, diese Situation? Der Paulus ist so konsequent, der hat nicht mal das Bändele braucht. WWJD. What would Jesus do? Nein, der hat das verinnerlicht gehabt. Und alle, die es nicht so verinnerlichen, die sollen das Bändele erziehen. Es gibt kaum was Besseres, als sich immer wieder daran zu erinnern, was würde Jesus tun? Was würde Jesus in dieser Situation tun? Gibt es eigentlich einen besseren Maßstab, ein besseres Handlungsmaßnahmen abzuleiten, als dass wir diesen Satz sagen? Ob das eine Situation in der Schule ist oder im Betrieb oder ums Geld geht oder um eine Beziehung geht oder. Es ist bei Paulus wirklich fast, manchmal weiß man, was das wird jetzt als nächstes kommen. Weil er so denkt, weil er gar nicht anders kann, weil er so von Christus ergriffen ist, schreibt mal im Philipperbrief. Ich hab's nicht begriffen. Ich hab's nicht ergriffen. Aber ich bin ein Ergriffener. Und das lasse ich mir nicht mehr nehmen. Wunderbar, wie der Paulus denkt und wie er argumentiert, wie er begründet. Also nicht mit Solidarität unter uns Christen, das wäre auch ein guter Gedanke. Auch nicht mit anderen kirchenpolitischen Maßnahmen. Ja, das sind ja die Ursprünge dort, da müssen wir was tun, da haben wir eine Verpflichtung dafür. Nein, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und jetzt ist wieder so eine Sache, das ist ein zutiefst geistlicher Vorgang. Da geht es ja nicht ums Geld in diesem Vers. Ein zutiefst geistlicher Vorgang. Christus hat uns reich gemacht, zu Königskindern gemacht. Anteil geben an den Verheißungen. Und der Paulus übersetzt das und macht eine Geldsammlung mit diesem Zusammenhang. So geht das, dass wir nicht fromme Sprüche machen, wir sind reich in Christus, sondern dass das Auswirkungen hat auf unseren Umgang mit dem Geld und auf das, was wir anderen abgeben und teilen. Fromme Sprüchemacher haben wir genug. Aber Menschen, die gehorsam sind und diesen Christus in ihrem Leben wirken lassen und Herr sein lassen, bis in den Geldbeutel hinein, da möchte ich gern dazugehören. Und deshalb auch diese Regeln etwas entlang gehen. Ich kann jetzt nicht diese zwei Kapitel vorlesen, haben Sie hoffentlich zu Hause gemacht, aber so ein paar Stichworte, die mir aufgefallen sind. Die erste Regel zum hilfreichen Geben, zum Umgang mit dem Geld: Wir tun euch aber kund. Da geht es um Verkündigung. Schon wieder. Opferaufruf und er fängt mit Verkündigung an. Das ist etwas Öffentliches, was hier geschieht. Öffentlich. Es gibt unter uns Christen eine fromme Bescheidenheit, die sich am Jesuswort orientiert, dass die Linke nicht weiß, was die Rechte tut oder so. Über Geld redet man nicht. Paulus redet 2 Kapitel lang ausführlich darüber. In dem Jesuswort geht es um was ganz anderes. Da geht es darum, dass wir uns nicht selber rechtfertigen und groß produzieren vor uns und vor Gott, was wir alles getan haben. Nein, vergiss es. das ist Gnadengeschenk, nicht der Rede wert tatsächlich. Aber hier, wir tun euch kund, wir lassen euch das wissen. Das ist Teil unserer Verkündigung. Wenn andere, die zum Leib Christi gehören, wenn andere Christen leiden, dann ist das Teil der Verkündigung. Da muss man das öffentlich machen und kundtun. Ich finde das immer so schade. Die Abkündigungen am Schluss unserer Gottesdienste. Alle Termine, die standen da sowieso im Blättle. Was muss man die nochmal vorlesen? Aber warum nicht da auch was erzählen, was in der Gemeinde oder außerhalb an Not ist oder an Hilfe geschieht? Ein Teil praktischer Verkündigung, wir tun euch kund. Wenn ein Glied leidet, sagte Paulus, dann leiden doch alle mit, wenn es ein lebendiger Organismus ist. Oder auch, dass wir miteinander was zu freuen haben. Wenn Gott Gnade geschenkt hat, wenn es jemand wieder gut geht. Öffentlich auch das als Teil der Verkündigung zu nehmen, wie Gott handelt und wie wir im Namen Gottes handeln. Das ist was Wichtiges. Zweite Regel. Wir brauchen für solches Handeln Beispiele und Vorbilder. Paulus erwähnt, er schreibt das ja nach Korinth, nach Südgriechenland. Er redet von denen in Mazedonien, in Nordgriechenland, Thessalonicher. Die haben schon angefangen. Und jetzt nicht, das ist kein billiger Trick, zu sagen, ja, guck doch mal, was die hier kennen und was die machen und so. Nein, er gibt ihnen ein Beispiel, ein Vorbild. Wir brauchen Vorbilder. Auch Vorbilder. In der Wirtschaft redet man heute immer von Best Practice. Wo ist was gelungen? Wo ist was nachahmenswert? Wo hat was funktioniert? Dass wir doch nicht immer nur sagen, da fehlt's und da Gott's daneben. Nein, lass uns auch teilhaben an dem, was Gottes Gnade gewirkt hat. Das macht er hier. Vorbilder, Beispiel geben. Ist so wichtig, Beispiel geben. Wir brauchen auch da Vorbilder. Und jetzt nochmal die großen Namen, nochmal den Franziskus, nochmal diese Menschen, die das fertiggebracht haben, auf äußere Dinge so beispielhaft zu verzichten. Wir brauchen solche Heilige, dringend brauchen wir sie. Vorbilder, die uns ermutigen für unser Handeln. Vorbilder. Ganz, ganz wichtig. Und dann kommt ein auch wieder heikles Thema. Der dritte Punkt. Liebe als Prüfstein des Glaubens oder Geben von Herzen. Vers 5. Sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns. Sie gaben sich selbst. Da haben Menschen wohl diese alten Worte aus dem Propheten Jesaja nicht nur im Herzen, sondern auch im Kopf und in den Händen gehabt. Brich dem Hungrigen dein Brot, Jesaja 57, Jesaja 58, dieses große Fastenkapitel. Lass den Hungrigen dein Herz finden und den Elenden sättige, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen, dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Lass den Hungrigen dein Herz finden. Sie gaben sich selbst. Oder Vers 8. Nicht sage ich das als Befehl, sondern weil andere so eifrig sind, prüfe ich auch eure Liebe ob sie rechter Art sei. Im Vers 24 heißt es sogar, bringt einen Beweis eurer Liebe. Ich bin da ja so skeptisch. Also Liebe kann man nicht beweisen. Wenn jemand sagt, beweis mir deine Liebe, dann alle Alarmglocken sollte da angangen. Da ist irgendwas faul. Paulus redet manchmal sehr, sehr zugespitzt. Das ist hier diese Redeweise. Aber es ist klar, worum es geht. Um die Glaubwürdigkeit, um die Echtheit unseres Glaubens. Den anderen das Herz finden zu lassen, sich wirklich dem anderen zu öffnen, die Liebe zu zeigen, nicht nur in Worten, sondern in Taten. Und da sind sie wieder so eng beieinander, die zwei, die man oft so auseinanderreißt, der Paulus und der Jakobus. Das könnte auch der Jakobus schreiben, das könnte auch in Jakobus 2 stehen. Was hilft's, liebe Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Wenn ein Bruder oder eine Schwester Mangel hätte an Kleidung, an der täglichen Nahrung, und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin im Frieden, wärmt euch, sättiget euch. Ihr gebet ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Ich will eure Liebe prüfen. Ich will eure Glaubwürdigkeit, eures Glaubens daran sehen, dass er echt ist, dass andere was Gutes davon spüren. Liebe als Prüfstein des Glaubens. Ein vierter Punkt. In all diesen Dingen geht es immer ohne Zwang. Nochmal ein bisschen zurück, Vers 3. Nach Kräften, das bezeuge ich sogar, über ihre Kräfte haben sie willig gegeben. Und das Gleiche kommt nochmal vor in Kapitel 9, Vers 7. Ein jeder, wie er sich's im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Da geht's um Freiwilligkeit. All diese Dinge ohne Zwang. Das darf man nicht missbrauchen, um Opfererträge zu steigern. Weder die Vorbilder der anderen, noch habt ihr auch wirklich von Herzen gegeben. Nein, es bleibt freiwillige Gabe, so wie es auch bei Ananias und Sapphira freiwillig gewesen ist und bei Barnabas freiwillig gewesen ist. Willig, aus freien Stücken. Dann hat Gott seine Freude dran. Dann ist es richtiges Helfen. Wenn die Liebe uns dringet, wenn wir gar nicht anders können, dass unser Wille hineinfindet in den Gotteswillen, das ist freiwillig, dass wir nicht unseren eigenen Willen durchsetzen. Ganz, ganz einfach, hier sträuben sich mir die Haare und da werde ich wütend, wenn ich so einen Opferaufruf bekomme, der mir so Druck macht. Du musst dich hier einfügen in dieses Werk. Freiwilligkeit, ein ganz, ganz wichtiger Gesichtspunkt in all diesen Dingen, auch da, wo wir ums Geld reden. Etwas Fünftes noch dazu. Vers 10 und 11. Nun aber vollbringt auch das Tun, damit, wie ihr geneigt seid zu wollen, ihr auch geneigt seid zu vollbringen, nach dem Maß dessen, was ihr habt. Lasst das nicht bei Absichtserklärungen. Tut was. Gustav Werner, ihr kennt diesen Spruch. Was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Dem ist kaum was hinzuzufügen, vielleicht noch der Spruch vom Erich Kästner, weil er kürzer ist. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es könnte auch in der Bibel stehen. Es steht fast wörtlich hier in 2. Korinther 8, Vers 11. Nun aber vollbringt auch das Tun. Oder es könnte im Jakobusbrief stehen, da steht es nämlich auch. Seid Täter des Worts, nicht Hörer allein. Keine Absichtserklärungen, das haben wir genug. Und gute Absichten, gut gemeint, da ist ja auch kein Mangel dran. Aber wirklich Sachen, die Hand und Fuß haben, das ist was anderes. Keine Absichtserklärungen. Und dann geht es in einem sechsten Punkt um eine wichtige Klärung. Es geht um den Begriff des Ausgleichs. Vers 13 bis 15. Nicht, dass die anderen gute Tage haben sollen und ihr Not leidet, sondern dass es zu einem Ausgleich komme. Es gibt in unserer deutschen Geschichte, in der Nachkriegsgeschichte, das Wort Lastenausgleich als ein zentrales Element zur Bewältigung der Kriegsfolgen. Eingliederung von Flüchtlingen und Vertriebenen, Kriegsgeschädigten, Währungsgeschädigten. Lastenausgleich. Da haben sie auch nicht alle gejubelt damals. Und die von der älteren Generation, die werden das wissen. Das hat nicht nur Jubel hervorgerufen und eitel Freude. Aber es hat unserem Volk einen neuen Start gegeben. Das hat etwas ermöglicht, was man nachher das Wirtschaftswunder nennt. Das ist auf diesem Basis entstanden. Und der Grundgedanke des Lastenausgleichs, den finden wir in der Bibel. Das ist ein urbiblischer Gedanke, den der Paulus hier formuliert hat. Dass es zu einem Ausgleich komme. Da ist etwas deutlich, wo man heute immer noch davon träumt und schwärmt, manchmal von den christlichen Grundlagen unseres Staates. Bis heute ist nicht viel davon übrig geblieben. Aber damals haben sie es ernst genommen und auch da was draus gemacht, ein Ausgleich. Und der Paulus ist Realist genug, dass er weiß, auch das kann man verkehren und auf den Kopf stellen. Dass die anderen guten Tage haben sollen und ihr Not leidet. Deshalb klagt der Seehofer gegen den Länderfinanzausgleich, weil er sagt, wir sparen und die anderen verdummen es. Da kann man vielleicht auch Wählerstimmen damit fangen. Aber darum geht es nicht, dass da ein paar den Buckel krumm machen und die anderen lassen sich's gut gehen. Das weiß der Paulus auch schon. Auch das kann man missbrauchen. Ausgleich aber, Gemeinschaft geht nicht ohne Ausgleich. Ein siebtes Stichwort finden wir, Vers 16 bis 20. Das ist das heutige Lehrtextwort, dass wir verhüten, dass uns jemand übel nachredet. Wir sehen darauf, dass es redlich zugehe, nicht allein vor dem Herrn, sondern auch vor den Menschen. Und es geht um einen ganz simplen Grundsatz, für den der Paulus hier vier Verse verwendet, nämlich um das Vier-Augen-Prinzip. Wenn es ums Geld geht, gehören vier Augen dazu. Und vier Hände. Und nicht zwei, die dann das schon recht machen werden. Vertrauen ist gut, auch unter Christen braucht es dennoch Kontrolle. Paulus führt hier das Vier-Augen-Prinzip ein. Er schickt den Titus und einen Bruder mit. Die zwei, die haben Verantwortung dafür. Ist bei uns in unseren indischen Zusammenhängen ein ganz großes Thema. Das Vier-Augen-Prinzip als einen geistlichen Grundsatz einzuführen und zu sagen, das wollen wir ernst nehmen. dass auch in den Gelddingen niemand Anlass hat, irgendwas zu behaupten, schlecht zu machen. Nein, da könnt ihr sagen, das haben wir so und so geregelt. Das kann man auch bis zum TZ treiben, wie manche Opferbehandlungsvorschriften der evangelisch-württembergischen Landeskirche. Aber hat sein Gutes. Da kann niemand etwas nachreden und behaupten, wenn die Dinge geregelt sind, geplant sind. Und Paulus ist das wichtig. Transparenz, Offenheit auch in diesen Fragen. Und besonders wenn es um Geld für andere geht, da ist Transparenz wichtig. Und es ist achtens wichtig, bei solchen Gelddingen eine vernünftige zeitliche Planung. Kapitel 9 lesen wir davon, da geht es um Rücklagen zu bilden, dass, wenn das eingesammelt wird, auch was da ist. In 1. Korinther 16 hat er es genauer beschrieben, jeden Sonntag sollen sie was zurücklegen. Das hat Vorlauf, ein Jahr Vorlauf, diese ganze Geschichte. Das ist ihm wichtig, dass auch Hilfe geplant ist. Nicht nur spontane Herzensregungen. Vorletzter Punkt, ein verheißungsorientiertes Geben, Vers 6 bis 11. Wer da kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Wer sät im Segen, wird auch ernten im Segen. Das steckt auch voller Fallen. Da rede ich jetzt nicht mehr drüber. Aber dass wir tatsächlich uns selber prüfen, unser Vertrauen prüfen. Nicht nach dem Prinzip, ich gebe was und ich kriege dann doppelt so viel wieder, sondern bin ich bereit, großzügig zu geben, weil ich großzügig bekommen habe, weil ich einen großzügigen Gott habe. Und das Letzte dieser Grundsätze, Vers 12 bis 15 in Kapitel 9, da geht es um eine missionarische Dimension des Gebens. Eine missionarische Dimension des Gebens. Vers 13, für diesen treuen Dienst preisen Sie Gott über euren Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit Ihnen und allen. Sie preisen Gott darüber. So haben wir den ersten Abend auch beschlossen mit dem Bergpredigtwort, dass sie euren Vater im Himmel preisen. Das ist das Ziel all dieser Dinge. Nicht Steigerung des Ertrages. Nicht ein Rezept, wie man eine Gemeinde finanziell über Wasser hält. Nein, damit Menschen den Vater im Himmel preisen. Das würde man nicht unbedingt als erstes missionarisches Rezept und Konzept vermuten. Aber es ist eins. Es ist eins und es ist eines, das gehört und gesehen wird. Wie gehen wir mit diesen Fragen des materiellen Besitzes um? Wie strahlt da von uns Christen etwas aus in unsere Welt? Das ist ein Zeugnis. Lasst uns noch still werden. Jesus, danke für all das, was du uns gibst, für all das, was du hingegeben hast für uns. Segne du unsere Nachfolge auch im Geben, auch im Loslassen. Gib uns Gnade, dass wir darin deine Nachfolgerinnen und Nachfolger bleiben und sein können. Bewahr uns davor, in die Fallen von Geld und Besitz zu treten. Bewahr uns davor, überheblich zu sein und andere zu be- und verurteilen. Und hilf uns, dass wir deine Zeugen sein können, auch in den äußeren praktischen Dingen. dass von deiner verwandelnden Kraft etwas an unserem Verhalten auch mit dem Besitz deutlich wird, dass Auferstehungskraft aufleuchtet, dass du und deine Siegesmacht auch Herrschaft über die Dinge des Besitzes haben. Jesus, wir bitten dich, erbarm dich der Nöte in unserer Welt, erbarm dich der Nöte, in der viele unserer christlichen Geschwister sind, wo sie im Äußeren bedrängt sind, wo sie im Äußeren so vieles vermissen und Mangel leiden. Erbarm dich auch unserer Engherzigkeit und Kleinmütigkeit. Erbarm dich unseres Sicherheitsbedürfnisses. Erbarm dich und schenke Gemeinschaft, dass wir etwas miteinander von diesem Ausgleich erleben und davon, dass du der Herr bist, über die großen und kleinen Dinge unseres Lebens. Wir befehlen dir das an, was wir brauchen, was wir haben, was wir teilen, was wir um deinetwillen hergeben. Segne du unseren Umgang mit den äußeren Dingen, segne du unser Zeugnis darin, segne unsere Gemeinschaft, segne uns in diesen Abend hinein, begleite uns in die Nacht, bring uns wieder gut nach Hause und segne auch den weiteren Verlauf, den Abschluss der Abendbibelschule in der nächsten Woche. Amen.